Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Martin Spiller. Die Brandenburger AfD hat keinen Anspruch auf einen Platz in der Parlamentskommission, die den Verfassungsschutz kontrolliert. Das hat das Landesverfassungsgericht entschieden und damit eine Klage der AfD abgelehnt. Thorsten Südow mit Einzelheiten.
Der 23 Mitglieder starken AfD-Landtagsfraktion stehe kein Anspruch auf die Wahl ihrer Mitglieder in die Parlamentarische Kontrollkommission zu, die den Verfassungsschutz in Brandenburg kontrolliert. Das machte Verfassungsgerichtspräsident Markus Möller bei der Urteilsverkündung in Potsdam deutlich. Es gebe das Vorschlagsrecht der Fraktionen, aber die Abgeordneten seien frei, in der Wahl zu entscheiden, wer die Kontrollrechte ausüben soll. Von Missbrauch könne keine Rede sein, weil jetzt 2 von 5 PKK-Mitgliedern Abgeordnete der Opposition seien. Die AfD wollte feststellen lassen, dass der Brandenburger Landtag sie im Recht auf Chancengleichheit und effektive Opposition verletze. Dies wies das Verfassungsgericht ab. Der AfD-Landtagsfraktionsvorsitzende Hans-Christoph Berndt spricht von einem politischen Urteil gegen seine Fraktion.
Das Verfassungsgericht hat sich die Position der Landtagsmehrheit zu eigen gemacht. Und das widerspricht dem Gerechtigkeitsempfinden eines jeden normalen Bürgers. Wenn die größte Opposition oder wenn die Opposition in der PKK angemessen zu berücksichtigen ist, dann kann man die größte Fraktion nicht ausschließen. Diese politische Entscheidung ist ein Tiefschlag für die Demokratie in Brandenburg.
Begrüßt wird das Landesverfassungsgerichtsurteil von der SPD-Landtagsfraktion, weil die freie Entscheidung der Abgeordneten gestärkt werde. CDU-Landtagsfraktionsvorsitzender Jan Redmann sagt, mit dem Urteil werde die sensible Arbeit der Parlamentarischen Kontrollkommission gesichert.
Die von der AfD vorgeschlagenen Kandidaten für die Parlamentarische Kontrollkommission waren nicht über jeden Zweifel erhaben, was genau Zuverlässigkeit angeht. Sie konnten die Mehrheit der Mitglieder des Landtages Brandenburg nicht überzeugen. Und es ist gut, dass das Verfassungsgericht jetzt festgestellt hat, dass sich niemand in diese Kommission einklagen kann.
Niemand könne den Landtagsabgeordneten vorschreiben, wen sie zur Kontrolle des Verfassungsschutzes für geeignet halten, hebt die linken Abgeordnete Marlene Block hervor und begrüßt das Urteil.
Wir haben eben auch eine wehrhafte Demokratie und die besteht eben auch darin, dass die Abgeordneten entscheiden können, jemanden, der einer Partei angehört, die hier im Land als extremistischer Verdachtsfall geführt wird, nicht zu wählen. In ein Gremium, was Umgang mit geheimen Informationen hat und was den Verfassungsschutz kontrolliert. Und insofern hat die AfD ja auch die Möglichkeit, ihren Rechtsextremismus mal in der eigenen Partei zu überprüfen.
Die Entscheidung gegen die AfD-Klage wurde vom Landesverfassungsgericht Brandenburg mit 6-2 Stimmen getroffen.
Thorsten Südow aus der RBB-Landespolitik. Seit 7 Wochen steigen die Corona-Zahlen wieder kontinuierlich an. Das meldet das Robert-Koch-Institut. Und auch neue Varianten ploppen auf. Was droht uns da in Sachen Corona im Herbst? RBB24-Inforadio-Reporter Karl Winterhagen blickt voraus.
Eins vorweg. Ein Corona-Herbst wie zu Pandemiezeiten, den wird es in diesem Jahr nicht mehr geben. Da sind sich alle Experten einig. Trotzdem, gerade für ältere Menschen und solche mit Risikofaktoren bleibt das Virus eine Gefahr. Und auch wenn sie nicht schwer krank werden, gilt für alle anderen im Herbst.
Das ist einfach ein Nervfaktor für alle, ja, wenn die Erkältungssaison kommt, wenn die Infektionen ansteigen. Ich gehe davon aus, dass sehr viele von uns nochmal in der kommenden Saison eine Corona-Infektion durchmachen werden. Aber ich sehe, solange Omikron zirkuliert, jetzt keine Gefahr, dass sich die Situation groß verändert oder dass es auch nochmal nötig wird, dass zum Beispiel der Staat irgendwelche Maßnahmen verhängt, das sehe ich im Moment überhaupt nicht.
Das sagt die Virologin Sandra Cisek von der Uniklinik Frankfurt. Der Klinikdirektor und Infektiologe an der Berliner Charité, Leif-Erik Sander, ist dahingehend nicht so entspannt. Denn durch die steigenden Infektionen mit Grippe, Corona und Co. würden aktuelle Probleme in den Kliniken sehr deutlich zutage treten.
Das sehe ich bei uns in der Charité und in der Stadt schon wieder etwas kritischer. Uns fehlt insgesamt Personal. Wir haben insgesamt ein strukturelles Problem im Gesundheitswesen. Und diese saisonalen Anstiege von Infektionskrankheiten, die bringt uns sehr schnell an Belastungsgrenzen. Und das wird, glaube ich, auch diesen Herbst wieder passieren.
Die steigenden Zahlen der vergangenen Wochen sind auch auf neue Corona-Varianten zurückzuführen. Allen voran Eris. Die sei zwar etwas ansteckender, aber nach bisherigem Kenntnisstand nicht gefährlicher, heißt es von den Forschenden. Die betonen außerdem, eine Impfung schütze auf alle Fälle. Die Ständige Impfkommission empfiehlt eine Corona-Impfung in diesem Herbst für Menschen über 60, Personen mit Risikokrankheiten und medizinisches oder Pflegepersonal. Und auch nur dann, wenn die Person sich nicht innerhalb der letzten Monate infiziert hat. Wer jetzt einen Husten oder Schnupfen bekommt, für den gilt:
Wer krank ist, bleibt zu Hause. Das ist schon mal eine Regel. Also sich nicht jetzt mit Symptomen in den öffentlichen Nahverkehr zum Einkaufen an den Arbeitsplatz schleppen, sondern zu Hause bleiben. Und im Zweifelsfall, wenn man sich nicht sicher ist, die Selbsttests gibt es ja immer noch. Es gibt einem zumindest eine Orientierung.
Rät Markus Bayer, der Bundesvorsitzende des Hausärzteverbands. Die Tests, die Sie vielleicht noch in einer Schublade rumliegen haben, die funktionieren auch noch, solange sie nicht abgelaufen sind. Und die Masken, die vielleicht noch direkt neben den Tests liegen? Auch ohne Pflicht werden die, je näher der Herbst rückt, wieder häufiger werden, prognostiziert Markus Bayer.
Wir werden jetzt auch wieder mehr Masken sehen, weil es natürlich einen Sinn macht, wenn ich Symptome habe oder wenn ich mich im öffentlichen Nahverkehr, weil ich jetzt die nächsten 2 Wochen nun wirklich nicht krank werden darf, schützen muss.
Gute Vorbereitung ist also auch in diesem Herbst wieder alles. Auch wenn sich für viele eine Corona-Infektion wohl kaum vermeiden lässt.
Da sind sie wieder, Tests, Masken und Corona-Zahlen. Was wir für den Herbst zu erwarten haben, hat unser Reporter Karl Winterhagen in Erfahrung gebracht. Regionaler, nachhaltiger und vor allem gesünder, so sollten wir uns ernähren. Die Frage ist nur, sollte die Politik auch mehr dafür tun, dass das passiert? Brandenburgs Landesregierung hat Ende des vergangenen Jahres eine sogenannte Ernährungsstrategie auf den Weg gebracht. Sehr viel verändert hat sich seitdem noch nicht in der Region. Auch deshalb haben sich Verbände und Verbraucherschützer heute in Sedin getroffen. Wo also geht's hin mit der Ernährung? Landespolitikreporterin Amelie Ernst hat sich umgehört.
Schauen mal rein. Es gibt durchaus Beispiele, wie Ernährung in Brandenburg regionaler werden kann und wie auch die Produzenten vor Ort mehr profitieren. Doch noch sind Ideen wie die Genussbox aus dem Havelland die Ausnahme. Ungefähr 2 Kisten mit regionalen Produkten verschicken Lena Schnurr und ihre Kolleginnen vom Tourismusverband Havelland pro Tag. Kostenpunkt zwischen 30 und 60 Euro.
In der Sommeredition ist ein Saft drin aus der Landmosterei Wusterwitz. Wir haben einen Honig, wir haben einen Holundersenf, wir haben Popcorn, ein Orange Ale, ein Sommerbier. Und es ist natürlich eine ganz gute Werbung für die Produzenten und für die Konsumenten ist es der Vorteil, dass sie einfach immer mal wieder was Neues kennenlernen aus der Region.
So einfach wie bei der Direktvermarktung im Havelland funktioniert das allerdings in den meisten Brandenburger Kantinen und Schulmensen noch nicht. Gerade in ländlichen Regionen gäbe es oft nur große überregionale Caterer, die das Essen zentral und weit entfernt vorkochten und dann zum Aufwärmen anlieferten, sagt Rahel Volz vom Brandenburger Ernährungsrat.
Es hängt ja auch ganz viel von der Ernährungsumgebung ab, wenn es sozusagen in der Kantine des Betriebs nur Lebensmittel jetzt mal, die jetzt nicht gesund sind und die nicht aus der Region kommen, dann haben sie eigentlich fast gar keine Möglichkeit, sich nachhaltig zu ernähren.
Eine Möglichkeit, um Produzenten zu stärken und das Essen in Kantinen und Schulmensen zu verbessern, wären feste Vorgaben oder wenigstens Mindeststandards, findet Rahel Volz vom Ernährungsrat.
Wir haben ja Beispiele zum Beispiel aus Berlin, die haben da einfach gesetzliche Vorgaben gemacht. Sie haben die Schulverpflegung kostenfrei gemacht und dafür haben sie eben auch gewisse Qualitätsstandards eingefordert. Also was den Bio-Anteil angeht, haben sie eine jährliche Steigerung des Bio-Anteils. Und sowas könnte man sich für Brandenburg auch vorstellen, wenn diesem Thema die entsprechende Wertschätzung entgegengebracht wird, was ja im Endeffekt dann auch wieder bedeutet, dass Geld zur Verfügung gestellt wird.
Doch kostenloses oder auch mitfinanziertes Schulessen ist für die Brandenburger Landesregierung derzeit kein Thema. Zu teuer. Das Bildungsministerium hält sich bei konkreten Vorgaben für das Schulessen für nicht zuständig. Die Landesregierung setzt auf Information und Einsicht. Von strengen Vorgaben à la Veggie Day für alle ist man weit entfernt.
Amelie Ernst war das über Anspruch und Wirklichkeit der Brandenburger Ernährungsstrategie. Ein neues Bahnwerk in Cottbus, BASF in Schwarzheide. Brandenburg hat einige Erfolgsmeldungen vorzuweisen, wenn es um Investitionen von Unternehmen in der Lausitz geht. Jetzt könnte ein weiteres folgen. Der Autobauer Porsche plant möglicherweise den Bau einer Batteriefabrik in der Lausitz. Offizielle Bestätigungen gibt es aber noch nicht, berichtet RBB-Reporter Dirk Schneider.
Keine Äußerung, keine Bestätigung, kein Dementi. Das sagen die Bürgermeister von Schwarzheide und Schipgau, das sagt der brandenburgische Wirtschaftsminister und das sagt die Firma, die das Flugplatzgelände an der Autobahn A13 zum industriellen Gewerbegebiet entwickeln soll. Der Autobauer Porsche immerhin bestätigt dem RBB, dass Ende des Jahres entschieden wird, ob und wo er eine zweite Batteriefabrik baut. Nach unseren Informationen werden mehrere Standorte geprüft. Ob Schwarzheide-Schipgau einer von ihnen ist, sagt Porsche nicht. Die Gemeinden Schipgau und Schwarzheide schaffen indes Fakten, um Investoren zu zeigen, wir wollen euch hier haben. Gestern ist dem Aero-Club Schwarzheide mitgeteilt worden, dass der Flugbetrieb zum Jahresende einzustellen ist, obwohl der Verein einen Pachtvertrag bis zum Jahr 2030 hat. Vereinschef Klaus Wonneberger ist hörbar sauer.
Das ist ja das, was uns hier auf die Palme bringt. Seitens der Kommune sind wir seit 2,5 Jahren im Gespräch und es tut sich eigentlich nichts.
Die Flugplatzfläche ist für eine Großinvestition wie gemacht, schwärmt Marcel Petermann von der Cottbuser Industrie- und Handelskammer. Mit mehr als 100 Hektar Größe ist es ein seltenes Filetstück in Brandenburg. Er könnte sich eine Porsche-Batteriefabrik mit 3.000 bis 5.000 Mitarbeitern in Schwarzheide gut vorstellen.
Wünschenswert wäre es, weil es das Cluster, alles um das Thema Automotive, Batterietechnik, erneuerbare Energien ideal ergänzen könnte. Und das ist ein wesentlicher Punkt, der ebenfalls für diese Fläche spricht, dass Partner sich im regionalen Umfeld befinden, die das attraktiv machen, sich in der Nähe anzusiedeln, weil man sozusagen Wertschöpfungsketten ergänzen könnte.
Das in Steinwurf weiter entfernte Chemieunternehmen BASF hat gerade eine Kathodenfabrik gebaut, die erweitert werden soll, ist eine Batterie-Recyclinganlage im Bau. Und erst Anfang dieser Woche hat Air Liquide in unmittelbarer Nachbarschaft eine Produktionsanlage in Betrieb genommen, in der Ausgangsstoffe für Batteriematerialien hergestellt werden. Ob diese Lausitzer Trümpfe beim Stuttgarter Autobauer stechen, ist offen. Nach RBB-Informationen dürfte die Entscheidung aber nicht erst Ende des Jahres, sondern bereits im Oktober fallen.
Kommt nach Tesla auch Porsche mit einem Werk nach Brandenburg? Dirk Schneider ist der Sache nachgegangen. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg. Den gibt's auch zum Nachhören in unserer App und auf inforadio.de.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.